Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Literaturhaus Podcasts in diesem Jahr 2022. Mein Name ist Felix Krause und heute spreche ich direkt mit zwei Menschen. Ich habe Denise und Marie vom Poesiekollektiv der RosInnen zu Gast. Das kommt anteilig aus Bremen, das gibt es seit 2020 und das ist seitdem wirklich sehr umtriebig. Die RosInnen schreiben unterschiedliche Texte, betreiben einen Instagram-Kanal und einen Podcast-Reihe und sie haben auch schon unterschiedliche Ausstellungen gemacht. Dabei beschäftigen sie sich eigentlich immer mit gesellschaftlich-politischen Fragestellungen, zeigen Diskriminierung auf, ja. Sie singen sogar einen, könnte man sagen, einen Abgesang auf das Patriarchat, denn die RosInnen sind ein explizit politisches, weil queer-feministisches Kollektiv. Und ich freue mich wirklich sehr, mit euch beiden heute zu sprechen. Hallo Marie.
Hi, schön da zu sein.
Und hallo Denise.
Hallo.
Ja, wir sind uns heute über Zoom zugeschaltet wegen Krankheit. Es handelt sich nicht um Corona, aber wir werden uns auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder an einige Folgen gewöhnen müssen, die über Videotelefonie aufgezeichnet wurden. Marie, geht's dir denn inzwischen etwas besser?
Ja, auf jeden Fall. Bin auf einem guten Weg.
Das ist sehr schön. Ja, vielleicht bevor wir so ein bisschen auf eure inhaltliche Linie zu sprechen kommen, könnt ihr vielleicht kurz erzählen, wie es bei euch losgegangen ist, wo die Idee herkam, ein Poesiekollektiv zu gründen, ob ihr euch davor schon kanntet und genau, wie die Anfänge so waren.
Ja, da kann ich wahrscheinlich am besten was zu sagen. Genau, ich komme aus Bremen, bin aber weggegangen nach Braunschweig, um da zu studieren und da war ich in so einer Schreibgruppe. Und als ich dann wieder zurück nach Bremen kam, war ich, okay, ich will hier auch irgendwie eine Schreibgruppe haben. Ich will Menschen haben, mit denen ich zusammen kreativ sein kann, Auftritte zusammen organisieren und so weiter. Und bin dann ein bisschen auf die Suche gegangen und habe Kea und Mathilda kennengelernt. Letztendlich über die Sneak Preview in der Schauburg und gemeinsame Kontakte und mitbekommen, dass sie schreiben. Und ich so, hey, ich schreibe auch, lass uns zusammen schreiben. Und das Ganze hat schon dann 2019 gestartet, als eigentlich so eine, ja, ich weiß nicht, wie häufig wir uns getroffen haben, aber alle paar Monate irgendwie einfach, um gemeinsam zu schreiben. Und dann wollten wir eigentlich einen Auftritt machen, der war geplant im April 2020. Das hat dann nicht stattgefunden. Und dann waren erstmal noch so ein bisschen mehr Kea und ich da, weil Mathilde noch im Ausland war. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen, was Corona-konform ist. Und dann haben wir einen Instagram-Kanal erstellt und haben irgendwie festgestellt, okay, wir machen auch beide Kunst. Und haben dann irgendwie so überlegt, so unsere Poesie zu verbinden mit noch anderen Kunstformen. Und seitdem sind wir dann gewachsen, kam Mathilda wieder aus dem Ausland und Denise und jetzt auch Tammy sind auch dazugekommen, ganz frisch. Und ja, jetzt sind wir gerade zu fünf.
Als Logo habt ihr eine Katze, so eine rosane Katze. Wie kam denn diese Idee? Und ich weiß nicht, ob man das bei, ich glaube, bei Bands kann man das schon nicht mehr fragen, aber wie kamt ihr auf den Namen?
Ja, genau. Ja, ich glaube, da müssen wir uns immer noch eine richtig gute Antwort überlegen, weil es letztendlich eigentlich ziemlich random ist. wir haben damals sehr lange überlegt, wie wir uns nennen wollen und kamen erst auf den Titel Rosi und die Hilflosen, noch mit Jakob zusammen, der noch früher dabei war. Und Rosi war irgendwie eine Katze, weil wir Katzen mögen. Und dann, genau, hat sich die Struktur nochmal geändert und wir haben eben RosInnen draus gemacht, was so ein bisschen einfach auch angelehnt war ans Gendern und wie den Queer-Feminismus, der dahinter steht. Und irgendwie scheinen Katzen auch so ein bisschen ein queer-feministisches Symbol zu sein, habe ich das Gefühl, zumindest in der queeren Szene gefühlt, lieben alle Katzen, deswegen war das auch ganz passend.
Wie arbeitet denn ein Poesiekollektiv und welchen Einfluss hat der Kollektivgedanke auf eure gemeinsame, aber auch auf die jeweils individuelle Arbeit?
Das kann ich auch erstmal antworten. Vielleicht genau, magst du auch noch was hinzufügen, Denise. Ich beschreibe das immer ganz gerne als so ein Ping-Pong-Prinzip, dass eine Person mit einer Idee kommt, und wir auch alle unterschiedliche Professionen mit uns bringen. Also auf der einen Seite arbeiten wir mit unterschiedlichen Mitteln. Ich schreibe vielleicht mehr. Genau, Denise, du arbeitest eher grafisch. Tammy arbeitet Musik und so weiter. Und auf der anderen Seite studieren wir auch einfach unterschiedliche Dinge. Ich studiere Psychologie, irgendwie Mathilda Politikwissenschaften, so, das bringt einfach auch nochmal andere Themen mit sich. Genau, und das heißt, eine Person kommt mit einer Idee und die wird dann irgendwie weiter ausgearbeitet. Die nächste Person bringt irgendwie eine neue Idee mit rein und es entwickelt sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Schneeballprinzip. So ist es häufig zumindest.
Genau, also ich bin ja auch wirklich noch nicht so lange dabei. Also ich habe durch einen gemeinsamen Kontakt Ende Oktober letzten Jahres bin ich erst dazugestoßen und wurde dann auch ziemlich bald zu einem Plenum eingeladen. Wir organisieren uns nämlich so, dass wir halt so, wenn wir es schaffen, einmal die Woche Plenum machen, wo wir dann ja Ideen teilen, natürlich auch Organisatorisches besprechen müssen. Genau, aber auch einfach so uns um uns gegenseitig kümmern so ein bisschen. So habe ich das sofort auch aufgenommen. Und das ist auch, würde ich sagen, sehr elementar in unserer Arbeit. Also mir hat jetzt diese kurze Zeit so im Kollektiv auch schon super viel gezeigt, so über, ja, was es heißt, so in dieser Interdisziplinarität im Kollektiv zu arbeiten. Weil für mich war klar, ich möchte gerne im Kollektiv arbeiten, habe aber noch gar keine Kollektiverfahrung so gehabt und war auch so, also ich kannte das Kollektiv schon von Instagram vorher und war so, ich mache ja gar nichts mit Poesie, so was einem da als erstes vielleicht einfällt, so textbasiert im Sinne von mit Worten, Schrift. Aber das ist halt auch so das Thema bei den RosInnen, dass vielleicht so, ja, Poesie sich auf auch andere Medien auf jeden Fall ausweiten kann und Ausdrücke findet für jetzt halt beispielsweise queere Identität. Genau, dass so die Poesie und die verschiedenen Medien, die wir benutzen im Kollektiv, ja, als Erweiterung von, ja, uns selbst ja, gelten kann. Ich denke, das ist so ungefähr auch das generelle Verständnis, was wir so von unserer eigenen Poesie haben.
An diesen Poesiebegriff will ich eigentlich direkt weiter anschließen, der eben nicht nur Poesie umfasst, sondern eigentlich liefert er ja so ein künstlerisches oder multimediales Gesamtpaket. Ich habe den Podcast eingangs schon erwähnt, Podcast namens Rosa Ohren, wo ihr Texte von euch, aber auch Gespräche von euch veröffentlicht. Und dann eben vor allem so diese Bild-Text-Verbindung, wo ihr mit Street-Art-Elementen, mit bildender Kunst arbeitet. Viel so Bild-Text-Collagen, die ihr dann im Internet veröffentlicht oder in sogenannten Zines, also in ja so self-made kleinen bunten Heftchen. Und das Ganze immer sehr rotzig, sehr bunt und sehr cool. Wie seht ihr denn das Verhältnis dieser unterschiedlichen Medien so grundsätzlich zueinander?
Also ich finde es irgendwie in dem Sinne total bereichernd, einfach auf unterschiedliche Art und Weise und vielleicht auch manchmal ein bisschen überfordernd, unsere Message irgendwie rüberzubringen. Also klar, es ist schön, ein Buch aufzuschlagen, wo auf weißem Papier mit schwarzer Schrift irgendwie Gedichtzeilen stehen, kann voll was für sich haben, aber es ist nicht meine Art und ich glaube nicht die Art unseres Kollektivs irgendwie, unsere Worte rüberzubringen, sondern in dem Sinne wollen wir auch laut sein, eine Art, wie wir Dinge präsentieren. Und das sind eben knallige Farben, es sind nicht nur die Wörter, es sind eben grafische Arbeiten, es sind Collagen, die irgendwie vielleicht erstmal ein bisschen trashy wirken oder weiß ich nicht. Genau, und auch einfach das zu nutzen, was uns zur Verfügung steht. Also wir sind vielleicht dann auch in dem Sinne auch einfach eine Generation, die mit voll viel Technik schon aufgewachsen sind. Und ich es zum Beispiel auch voll gern mag, mich in irgendwelche Programme irgendwie reinzufuchsen und da neue Dinge zu lernen, auch wenn ich jetzt nicht Kunst studiert habe, so in dem Sinne auch gar nichts professionell gelernt habe, da trotzdem irgendwie ja die Möglichkeit haben, irgendwie sich nochmal anders auszudrücken. Genau, und damit vielleicht auch mehrere Leute zu erreichen.
Genau, also für mich steht auch so voll im Vordergrund so dieses sich ausprobieren. Also es folgt ja jetzt allen nicht so eine komplett geraden Linie und das ist auch gar nicht, denke ich, unser Ansporn, sondern halt wirklich dieses, ja auch, es darf messy sein, es ja zeichnet sich so dieses ab, es kann sich was verändern, es kann durcheinander sein, können Sachen nebeneinander existieren. Ich habe das Gefühl, das muss auch einfach sein, wenn wir uns so mit queerer Identität oder Identität ganz weit gefasst auseinandersetzen. Denn ja, gerade queere Menschen sind so vielen so viel Fremdbezeichnungen ausgesetzt und müssen sich auch, um halt im Alltag zu bestehen, so in Kategorien einteilen lassen und in Boxen reinpacken lassen. Und da ist einfach so dieses Creative Outlet, was man da jetzt auch im Kollektiv, was wir im Kollektiv halt haben und in der unserer kreativen Arbeit mit den verschiedenen Medien, super wichtig, um einfach Repräsentationsformen zu dekonstruieren, zu unterminieren und neue Begrifflichkeiten oder neue Ausdrucksformen zu entwickeln.
Ja, absolut. Bei euch geht es viel um queere Identität oder Identitäten, um die Freiheit zu sein, wer man möchte, sich zu kleiden, wie man möchte. Und ihr übt eben ja in jedem Beitrag, den ich bisher von euch gesehen oder gelesen habe, ja Kritik am Patriarchat und an der heterosexuellen Dominanzgesellschaft und überholten Moralvorstellungen. Wie seht ihr denn aktuell auf die Welt und wie geht ihr durch die Welt und durch die Gesellschaft?
Große Frage. Ich glaube, das wechselt bei mir immer voll je nach Stimmung. Wenn ich so in meiner Bubble bin mit den Menschen, die irgendwie mir am wichtigsten sind, oder ja auch vor allem irgendwie im Freundinnenkreis, dann denke ich so, ja geil, wir sind schon voll weit, so es ist alles irgendwie voll entspannt. Und dann gibt es Momente, wo ich mit Menschen außerhalb von meiner Bubble konfrontiert werde und denke so, oh no, wir sind nicht so weit, da muss noch einiges getan werden. Und bei mir tatsächlich immer, also das Thema Wut oder das Gefühl, Wut auf jeden Fall da total zentral ist, weil mir das total viel Kraft gibt. Weil ich mir denke, wenn ich irgendwie diese ganze Wut habe, die ausgelöst wird, weil wir immer noch in einer, sexistischen und queerfeindlichen, aber ja auch rassistischen und antisemitischen und behindertlich feindlichen Weltleben, das ist ja in dem Sinne auch irgendwie Feminismus muss immer intersektional sein. Es ist, sind so viele Formen, die da irgendwie von Unterdrückung, die da eine Rolle spielen, dass ich da einfach so wütend werde, dass ich dadurch aber motiviert werde, irgendwie was zu tun, sowohl eben im Künstlerischen als auch jetzt in der Psychologie, dass ich einfach Dinge verändern möchte. Und ich denke, es muss noch einiges getan werden. Vor allem irgendwie, wenn ich meine Bubble verlasse, irgendwie merke ich das auf jeden Fall.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also genau, dieser Schock, wenn man die Bubble verlässt, wenn man auch schon nur in die Familie geht. So, wir hatten jetzt gerade die Podcast-Folge zu Queer-Sein an Weihnachten, dass man da für Debatten wieder ausgesetzt ist und auf die man sich gefasst machen muss, für die man gewappnet sein muss. Das kann einen schon schockieren, aber halt auch, mich motiviert das auch total, natürlich überhaupt nicht zu engagieren und
Habe ich es dann quasi auch so ein bisschen richtig verstanden, dass Marie für dich das Schreiben und Denise für dich so das Illustrieren auch ein Ventil ist, um mit eurer Wut umzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, ja.
Also für mich ist es auch so, also ich illustriere nicht nur oder sehr wenig momentan. Ich mache eher so Collagen aus allen möglichen Schnipseln, die mir irgendwie zufallen. Also wenn es irgendwie, wenn ich irgendwie ein nicht so hochqualitatives Bild mit meinem Handy gemacht habe, dann nehme ich das halt auch mit irgendeine Collage auf oder schneide Sachen aus alten Kochbüchern von meiner Oma aus oder so und scanne die ein und benutze die dann. Ja, für mich ist es vor allem auch so, ich gehe da rein und sehe diese Mess an Sachen, die mich irgendwie interessieren und versuche die dann irgendwie so zu irgendwas zusammenzufügen, was mir was bedeutet und was vielleicht auch anderen was bedeuten könnte. Und nehme da halt ja doch diese Art und Weise der Auseinandersetzung mit den Materialien und mit dieser Unordnung in mir drin, in meinen Gedanken als Ventil auf jeden Fall, ja.
Was inspiriert denn oder wodurch lasst ihr euch denn dann konkret inspirieren? Sind das Alltagssituationen oder ist das irgendwie so ein diffuses Gefühl, auf das ihr reagieren wollt?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. So ein Teil auf jeden Fall auch bei mir mit der Psychologie, wenn ich mich da irgendwie mit Themen auseinandersetze, auch wo das auch so hin und her geht, glaube ich. Meine Masterarbeit dreht sich letztendlich auch irgendwie um queer-feministische Themen. Aber auch irgendwie in Alltagssituationen, vor allem eigentlich Situationen, die mich einfach emotional berühren. Dann aber auch andere Kunst, wenn ich da sehe, oh, das berührt mich total oder das finde ich total ästhetisch ansprechend auf eine Weise oder da muss ich drüber nachdenken. Genau, das ist irgendwie immer so aus verschiedenen Ecken, denke ich mal, Impulse kommt und irgendwann sind es dann genug Impulse und ich habe irgendwie einen ruhigen Moment und dann kann ich das auch verarbeiten. Genau.
Ja, damit unser Publikum jetzt auch mal einen Eindruck von eurer Kunst bekommt, hast du, Marie, uns einen Text mitgebracht. Was liest du uns denn vor?
Das ist der erste Teil eigentlich von einem längeren Text, wo es so ein bisschen um queere Identität und Polybeziehungen geht, also Polyamore-Beziehungen explizit. Und ist eigentlich wie alle Texte, die ich schreibe, sehr persönlich. genau. Haltestelle. Es ist Sex-Sale-Season und in U-Bahn komme ich Menschen ungewollt zu nahe. Es ist Pandemie und ich habe mich entwöhnt von körperlicher Nähe, bin überfordert. Das Internet erzählt mir, woran ich Gays erkennen kann. Mein Algorithmus gaukelt mir vor, dass so viele schöne Menschen gay sind und ich halte Ausschau, suche, empfinde Überforderungen. Denn es ist Sex-Sale-Season. Ich werde angesprochen und verstehe den Kontaktversuch nicht. Ich bin auch gar nicht interessiert. Vergangenheits-Ich mit viel Hetero-Geschichte hinterfragt das Gegenwarts-Ich in seine Queerness. Wenn ich jetzt einen Cis-Mann date, bin ich dann in einer Hetero-Beziehung? Offensive. Klingt mir zu straight. Du liegst in meinen Armen, du bist auch so attraktiv, aber mit dir lerne ich über Beziehungsanarchismus und das ist überfordernd. Es ist Sex-Hell-Season, ich bin auf der Suche und du gibst mir zwar etwas, aber nicht das, was ich will und alles ist so viel. Guide für queeres Daten 101, I need help. Zukunfts-Ich soll offen sein, soll stark sein, soll erfahren sein, soll Vorbild sein, soll richtig queer sein und nicht mehr hinterfragen und steht das Q in LGBTQIA+ eigentlich wofür? Du streichelst mich und wir küssen uns. Ich finde dich so schön, aber ich will nicht mit dir schlafen und ich bin so emotional unavailable. Alles ist so neu für mich und ich bin eher der demokratische als der anarchistische Typ. Ich stehe auf Menschen und nicht auf Geschlecht und doch ist da irgendwie ein Unterschied und ich frage mich, ob es okay ist, den Unterschied zu machen und ob das an Lack of Experience liegt oder ob Queerness nicht eigentlich voll individuell ist und dass ich das Label mag, weil ich das Gefühl habe, dass mich das auch etwas individueller macht und dann merke ich auch wieder, dass es Dinge manchmal auch schwieriger macht und ich bin überfordert. Es ist Sex-Sale-Season und ich suche nach Gays und ich suche nach Queers und ich suche nach Bees und ich suche nach mir. In meiner Stadt fahren keine U-Bahnen, aber in mir fahren U-Bahnen und dort komme ich Menschen ungewollt zu nahe. Auf meiner U-Bahn plakatiert Werbung, Strategie Sex-Sales und meine Haut berührt Polster und fremde Bakterien, weil mein Kleid ist kurz und ich warte, dass jemand mir mein U-Bahn-Liniensystem erklärt, wohin die rote, wohin die blaue und wohin die violette Linien führen, die durch meinen Körper fahren. Und ich warte, dass meine Haltestelle kommt. Warte, dass jemand einsteigt und es steigt jemand ein und steigt dann wieder aus und hinterlässt Bakterien, die mir zu nahe kommen, ohne mich zu berühren. Ich ziehe mein Kleid aus, damit es nicht mehr zu kurz ist und lege mich zwischen die bemusterten Sitze und vergessenen Kaugummis. Das war's.
Wow, sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Wie ist dieser Text entstanden? Gibt es da irgendwie eine coole Anekdote, die du teilen möchtest?
Ich habe eine Person gedatet. ich habe diese Person kennengelernt und gedatet und in dem Prozess halt, glaube ich, auch wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Und ein Teil des irgendwie Selbstlernens ist auf jeden Fall auch dann darüber zu schreiben und irgendwie das in eine Form zu bringen, dass ich das vielleicht auch selber besser verstehen kann. Und meine Unsicherheit, die ich habe, auch einfach irgendwie mal aufs Papier zu bringen. Und es immer total schön finde, also wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, Reaktionen darauf bekomme, also der Text ist mit den anderen beiden, also in einer längeren Form auch veröffentlicht worden, tatsächlich meine erste Veröffentlichung in dem Prozess in Magazin, ein ganz neues Magazin. Oder wenn ich ihn dann vorgelesen habe, zum Beispiel im Rotkäppchengarten im Sommer, als wir einen Auftritt haben, dann irgendwie Reaktionen dafür zu bekommen und zu merken, okay, das war jetzt meine ganz individuelle Erfahrung mit dieser Person, irgendwie mit meinen Gefühlen, aber scheinbar haben Menschen irgendwie Ähnliches erlebt oder keine Ahnung, erinnern oder der Text erinnert irgendwie daran, also etwas, was sie selber erlebt haben. Genau, das mag ich irgendwie immer ganz gerne, dass es plötzlich eigentlich ursprünglich so ein persönliches Ventil von mir war und dann aber trotzdem auch was Politisches hat, weil irgendwie in dieser Gesellschaft meine Existenz politisch ist. Ja, oder meine Identität.
Eure Kunst verfolgt ja einen ganz klar politischen Zweck. Gibt es für euch trotzdem auch so rein künstlerische oder ästhetische Kriterien, die einen Text oder ein anderes Kunstwerk gut machen? Oder denkt ihr, dass diese Vorstellung des L'art pour l'art, also dass Kunst so ein reiner Selbstzweck ist und nur der Ästhetik verpflichtet ist, findet ihr, dass diese Vorstellung von Kunst nicht mehr zeitgemäß ist?
Ja, also ich finde diese Vorstellung von Kunst ist nicht mehr zeitgemäß. Also gerade in der Kunst ist es ja so, dass vorgegeben, also was ästhetisch ist und was halt nicht so und unter verschiedenen Machtverhältnissen vorgegeben ist. Also das ja, die westliche Welt vorgibt, was jetzt bewundernswerte Kunst ist und was nicht. Das ist auf jeden Fall eine Problematik, die es halt zu brechen gilt. Und dementsprechend, ja, würde ich nicht sagen, dass man so eine Qualität, ja, also dass es irgendwie eine Ästhetik gibt, die über einer anderen steht.
Ja, wohl. Also ja, voll, auf jeden Fall. Das ist ein Teil wichtiger Punkt, was überhaupt als ästhetisch angesehen wird und das ist auch also bestimmt ist durch die Dominanzgesellschaft in dem Sinne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man keine rein ästhetische Kunst mehr machen sollte oder so. Ich glaube, das ist einfach der kunstschaffenden Person irgendwo dann auch selber überlassen. Also manchmal merke ich das ja auch, okay, ich möchte irgendwie schaffen und werde jetzt, keine Ahnung, mache mir vielleicht eine Playlist an, mit der ich irgendwie gut harmoniere gerade in diesem Moment und dann male ich einfach. Und es hat für mich auch gerade gar keinen Anspruch, irgendetwas zu sein, außer tatsächlich, dass ich gerade etwas mache. Und wenn es hinterher dann Menschen schön finden, ist schön in dem Sinne, aber es hat dann vielleicht auch einfach in dem Sinne keine Bedeutung. Das, was wir jetzt nach außen tragen, ist halt vor allem das, was Bedeutung hat, weil wir eben genau eine Message irgendwie uns also in die Welt setzen wollen in dem Sinne. Und auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man sich eher ein Bild ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer hängt, das vor allem einen ästhetischen Wert hat, als jetzt einen krass politischen, weil man vielleicht nicht jedes Mal, wenn man aufsteht, daran erinnern werden möchte, in was für einer patriarchalen und kapitalistischen, rassistischen Welt wir leben. So, in dem Sinne kann ich das auch verstehen, dass man sich einen Safe Space schaffen möchte, in dem vielleicht auch einfach rein ästhetische Kunst total schön ist und angenehm ist. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Frage, okay, was ist der Kunstmarkt? Wie funktioniert das alles? Wie kapitalistisch ist da irgendwie alles wieder strukturiert? Das ist was ganz anderes. Aber im Privaten ästhetische Kunst zu haben, finde ich, und auch zu machen, halt voll legitim.
Ja, es ist eine Endlos-Diskussion, denke ich mal, die man auch nie komplett beantworten kann. Was bekommt ihr denn für Reaktionen auf das, was ihr macht? Also sei es nun ein Post bei Instagram oder sei es bei einem Auftritt.
Also so gefühlt von meiner Familie, meinen Freundinnen kommt immer so, oh, so toll. Aber ich mich auch mal frage, okay, wie hilfreich und konstruktiv ist jetzt dieser Kommentar, aber voll lieb, voll schön zu hören. Aber ich glaube, so das, was am größten oder am aufregendsten war, ist, als wir die Ausstellung im A-Raum hatten, letztes Jahr im Februar. Und da dann auch irgendwie der Weser-Kurier kam und Tito Thesen Temperamente zum Beispiel auch einen Beitrag gedreht hatte und dann irgendwie auf deren Social-Media-Kanälen ja, präsentiert hat. Und ist da dann also auch gar nicht so spaßig, wie es jetzt klingt, doch sehr viele extreme Reaktionen zu kamen. Wir haben nämlich eine Tamponkette gespannt, also so eine Wäscheleine letztendlich. Das war so eine Last-Minute-Idee, mehr oder weniger, um quasi auf den A-Raum hinzuweisen und dann noch ein bisschen zu dem Thema Menstruation zu sensibilisieren. Und das wurde aber sehr doll aufgegriffen in dem Sinne bei den Medien. Und da haben auch dann sehr viele Menschen darauf reagiert und fanden das wahnsinnig eklig. Also wir haben diese Tampons halt mit roter Farbe bemalt. Und also ich würde meinen, dass jeder menstruierende Mensch auf jeden Fall erkennen kann, dass es künstlich war. Ich würde hoffen, dass auch mehr, also auch Menschen, die nicht menstruieren, das hätten erkennen können. Aber selbst, also gut, so oder so, selbst wenn es richtiges Blut gewesen wäre, kam halt ganz viel die Reaktion, oh, oh mein Gott, wie eklig, dafür sollte man sich schämen und so weiter, wo wir dachten, ja, okay, scheinbar ist es wichtig, dass wir es gemacht haben, weil man sollte sich für Menstruation definitiv nicht schämen. Und auf der anderen Seite aber dann auch so, oh, was, auch so ein Kommentar wie, ja, diese arbeitslosen Künstlerinnen, ich denke, okay, also, interessant. Interessant, dass das jetzt irgendwie als Kommentar kommt. Also das war schon das Polarisierendste und ja, was wir letztendlich irgendwie präsentiert haben. Genau. Ja, wo man dann schon wieder merkt, okay, außerhalb der Bubble sind bestimmte Themen einfach noch nicht angekommen. Oder sowas, dass wir gesagt haben, nicht alle Frauen menstruieren. So, es geht halt um das Thema. Also wenn wir über Menstruationen sprechen, dann müssen wir über Personen sprechen, die menstruieren. Und das sind auch nicht-binäre Personen, das sind Transmänner, eben Transfrauen menstruieren eben nicht. Also es ist nicht einfach an dieses Wort Frau geknüpft. Und das eben aus einer queer-feministischen Perspektive auch nochmal ein bisschen zu befreien, aber da dann auch viele transfeindliche Kommentare kamen und so, ja, nee, nee, das Geschlecht ist binär und hatte sie keinen Biounterricht oder also solche Reaktionen dann, die dann immer wieder ein bisschen erschreckend sind.
Ja, es ist auch traurig, wie vorhersehbar diese Reaktionen irgendwo sind.
Ja.
Aber ich hatte auch diesen Artikel im Weser-Kurier gelesen und ich glaube, das war sogar irgendwie in der Überschrift drin, irgendwie ein Schnur mit Tampons oder so.
Na.
Aber eine coole Aktion auf jeden Fall. Ihr macht eure Kunst als Hobby und ich finde, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Wie weit wollt ihr euch denn weiter professionalisieren? Ihr habt irgendwann mal, seit irgendwann bekommt ihr auch Kulturförderung, die ihr beantragt hattet beim Senator für Kultur in Bremen. Ihr habt ab einer bestimmten Folge einen Jingle im Podcast. Das sind so kleine Bausteine, die das Ganze irgendwie immer runder und professioneller machen. Wo soll es denn da noch hingehen?
Das ist eine richtig gute Frage. Ja, wir haben tatsächlich auch wieder Geld bekommen jetzt für dieses Jahr, weil wir noch so Filme drehen wollen, in denen wir ja, Gedichte verfilmen, sage ich mal, also Poesiefilme drehen, Kurzfilme und auch den Podcast weiterführen wollen. Aber ja, das ist eine sehr gute Frage, weil gerade letztes Jahr zumindest ich auch gemerkt habe, dass es nicht mehr so ganz ein Hobby ist, wie andere Menschen irgendwie vielleicht stricken oder häkeln, was ja voll das schöne Hobby ist, aber es war auf jeden Fall auch mit viel Stress verbunden. Und auf der anderen Seite hat mir das auch total viel Kraft gegeben, weil auch total viel Spaß und weiß ich nicht. Und ich glaube, bin auch so ein Mensch, der gerne einfach viel in Dinge investiert. Aber ja, so ein konkretes Ziel ist für uns, glaube ich, eher unsere Ressourcen angemessen umzusetzen. Es ist super cool, dass wir auch noch zwei neue Leute dazugefunden haben. Dementsprechend kann sich die Arbeit vielleicht auch noch mal ein bisschen verteilen. Aber dass wir da auch ganz groß schreiben, dass wir irgendwie selbstversorglich sein wollen. Und es ist eben, wie gesagt, ein Hobby. Wir alle studieren nebenher. Ich bin jetzt bald fertig. Mathilda ist auch bald fertig. Mal sehen, wie es so weitergeht und wie viel Zeit wir dann noch haben, wenn wir irgendwie anfangen zu arbeiten. Und ist aber trotzdem, also ich trotzdem auf jeden Fall in Ruhe und in weiterarbeiten möchte, aber es eben die Frage ist, okay, was ist unser Anspruch? Wollen wir das weiter haben als eine Plattform, wo wir auch einfach experimentell arbeiten können, wo wir sagen können, hey, jetzt haben wir Lust, einen Film zu drehen. Wir haben vorher noch nie einen Film gedreht. Wir probieren es jetzt einfach. Und nächstes Jahr haben wir aber Lust, ein Buch zu machen. Wir haben vorher noch nie ein Buch gemacht, also machen wir das jetzt irgendwie, probieren wir das aus. Und ich glaube eher, das wird es bleiben. Also wir wollen experimentell arbeiten, wir wollen flexibel sein und spontan sein und irgendwie auf das reagieren, was auch in unserem Leben passiert und Rose dann so anpassen an die Menschen, die Teil des Kollektivs sind. Und nicht daraus etwas machen, was irgendwie allein schon so viel Kraft zur Selbsterhaltung braucht, dass wir gar nicht mehr neu denken können und outside of the box denken können in dem Sinne. Ja.
Ja, dann hoffe ich, dass ihr ganz fleißig weiter experimentiert. Auf diese kurzen Filmchen bin ich jetzt auf jeden Fall schon extrem gespannt. Und ganz viel Erfolg fürs nächste Jahr, für die Zukunft, privat wie auch im Kollektiv. An unser Publikum, falls ihr Interesse habt, mehr von den Rosinnen zu erfahren, dann folgt ihnen am besten auf Insta, da bekommt ihr das meiste mit. Und abonniert auch den Podcast Rosa Ohren. Ich kann es sehr empfehlen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide da wart, Marie und Denise von den Rosinnen.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Es hat sehr Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Diesen Podcast kann man wie immer auch nachhören auf der Seite des Literaturhauses Bremen und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Mein Name ist Felix Krause. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.